Dies ist die zweite Vorlesungsstunde Kulturtheorie in Deutschland, Frankreich seit 68. Gestern sind Sie etwas labyrinthischen Dingen ausgesetzt gewesen. Der Faden ist jetzt, wie Sie sehen, gerissen. Methode und Stil, darum geht es im ersten Abschnitt, dieser vier Teile. Und mit meiner Art, Gliederungen vorzustellen, haben Sie bereits einen Eindruck vom Stil der Methode mitbekommen oder von der Methode des Stils. Und Sie als Kennerinnen, Kenner haben diese Art des Hereinstülpens einer äußeren Gliederung in die innere, dieses Versteckspiel mit dem Labyrinth, diese kuriose Ordnung der Tiere, die Dauer in Anspruchnahme des Ästhetischen, der modernen Malerei, der sich übersteigenden Avantgardismen und nach diesen Orgien die Begrenzheit des Materials, das Neo-Retro-Neo-Retro-Spiel. Kurz gesagt, Sie haben das, was ich Ihnen geboten habe, ja letztes Mal treffsicher als ein mit einem postmodernen Design verpackt, identifiziert. Und die Anspielungen löse ich immer auch mal auf, nicht? Der Faden ist gerissen. Und mit dieser Wahrnehmung haben Sie durchaus ins Blaue getroffen, obwohl Sie ins Schwarze gezielt haben. Denn es ist ja noch nicht ganz deutlich, was denn überhaupt postmodern heißen könnte und was nicht. Und es ist gerade das Modische oder unter Modeverdacht Stehende an solcher Methode und solchem Stil, das mit zum Streit um die Postmoderne Anlass gegeben hat, und zwar so sehr, dass die Termini postmodern und modisch bei vielen Verächtern dieser Denkungsart schon sich reflexhaft zusammengeschlossen haben, Rubrik Theoriemoden, zum Beispiel Postmoderne. Und dann können Sie alle Negativadjektive, die Sie zu Mode kennen, auch anheften. Das ist eben bloß modisch, vorübergehend, oberflächlich, Tingeltangel oder wie das ein Verächter der Postmoderne, der dafür sogar einen Preis in der Bundesrepublik bekommen hat, in einer Polemik geschrieben hat, Derrida, Dada und Lacancan. Ich denke, der Streit um Moderne und Mode lässt sich am besten aufklären, wenn wir vier Problemfelder unterscheiden, die ich schon letztes Mal kurz erwähnt habe. Erstens würde ich sagen, der Streit geht um die Diagnose der Gegenwart. Es geht um den Namen für die Gegenwart, für die Jetztzeit, wie Walter Benjamin das nennen würde, für das Heute, für ein auf das Heute sich richtendes Denken. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, es geht bei diesem Streit um die Bildung von Zeitabschnitten, um die Historisierung von Zeiten, die sich selbst als Moderne aufgefasst haben. Drittens geht der Streit um die Gültigkeit der sich modern nennenden Phänomene. Wie gehen wir mit Legitimitätsfragen um, mit Prinzipienfragen? Muss Moderne sein? Muss man postmodern sein? Denken, was ist da die Gültigkeit? Und schließlich der letzte Punkt, der Streit entzündet sich zumeist an bestimmten Gebieten und dabei ist mehr oder weniger bewusst, dass es auch andere Gebiete gibt. Also, das ist ja schon mal erwähnt, unter einem Seminar Postmoderne Architektur können Sie sich als gut informierte Studierende schon etwas vorstellen, aber bei einer Vorlesung zu Fragen postmoderner Nierensteinbehandlung in der medizinischen Fakultät fehlt Ihnen wahrscheinlich die Vorstellungskraft. Das heißt, der Streit um Moderne, Postmoderne hat auch etwas mit Gebieten zu tun. Ja, diese vier Problemfelder, also Postmoderne als Gegenwartsfrage, als Zeitabschnittsfrage, als Gültigkeitsfrage und als Gebietsfrage, die möchte ich im Einzelnen durchgehen. Dafür brauche ich heute und vielleicht die nächste und übernächste Vorlesungsstunde auch. Ja, fangen wir an. Postmoderne als Gegenwartsfrage. Wie immer wir Zeitprobleme angehen, wir kommen einfach nicht darum herum, dass wir eine Gegenwart haben. Wir sind einfach präsent. Und zwar unabhängig davon, wie wir uns zur Zeit verhalten, wie wir uns zur Geschichte verhalten, wie wir uns zur Zukunft verhalten. Gegenwart ist eine unübersteigbare Tatsache. Und diese Reihe Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, das sagt sich so leicht hin. Aber Gegenwart hat eine besondere Stelle. Und der Grund ist leicht einzusehen. Es ist nämlich die einzige Stelle, wo wir etwas tun können. Handeln ist weder in der Vergangenheit noch in der Zukunft möglich. Und postmodernes Denken ist nun in hohem Maße präsentistisch, auf Präsenz, auf Diagnose der Gegenwart bezogen. Und zwar, das muss man hinzufügen, auf eine noch nicht in Horizonte oder Raster eingespannte Gegenwart. Man könnte auch von einem besonderen Sinn für die Situation sprechen, für das Situative. Der Sinn für Situation, den zu entwickeln, das ist nicht ganz einfach, denn es bedarf hier immer einer besonderen Wachsamkeit und Hellhörigkeit. Es gibt nämlich im alltäglichen Leben in der Regel, das kennen Sie ja alle nicht, den Fall der verschlafenen Situation. Oder komplizierter gesagt, den Fall einer durch vergangene Gedanken überbauten Situation, die man erst einmal abbauen lernen muss. Dekonstruieren, etwas dekonstruieren, warum? Um präsent zu sein. Dieser postmoderne Präsentismus, der nun ganze Heerscharen von Verehrern der rekonstruierten Vergangenheiten und Erinnerungskulturen auf die Palme bringt, verdankt sich unter anderem dem Einfluss einer bedeutenden Organisation der 60er Jahre, der sogenannten Situationisten, der situationistischen Internationale, wie sie sich nannten. Die Internationalen sind Ihnen ja vielleicht noch aus der Schule in Erinnerung. Die erste Internationale, die wurde von Marx und Bakunin gegründet im 19. Jahrhundert. Die zweite Internationale, das war die Sozialdemokratische Internationale. Die dritte Internationale, das war die Internationale Lenins und Stalins bis zur Komintern. Die vierte Internationale, das war die Internationale der Trotzkisten im 20. Jahrhundert und eben post alledem kommt eben die situationistische Internationale und hier haben Sie gleich die entscheidende Anzeige dafür, was man vielleicht so übersetzen kann, also junge Leute, gegendert junge Leute mit irgendwelchen Fähigkeiten zur Dépassement zur Überwindung oder Überschreitung und zum Spiel, ohne besondere Vorkenntnisse, wenn sie intelligent oder schön sind, können sie mit der Geschichte gehen, mit den Situationisten nicht anrufen, schreiben oder vorsprechen. Also Situationismus präsent sein. Es gibt nun Versuche, die Tatsache der Präsenz zu umgehen, dieses harte Moment einer Gegenwart. Man kann die Präsenz aufweichen und rein chronologisch Gegenwart in Zeitpunkte auflösen, sodass aus Gegenwart dann etwas anderes wird, nämlich ein Augenblick. Es ist ja nur ein Augenblick. Nicht? Ein Augenblick. Und mit diesem Gedanken des Augenblicks kann man dann den ganzen Begriff der Gegenwart aufweichen und auflösen. Wenn Sie sich nochmal in Hegel rein vertiefen wollen, ganz am Anfang der Phänomenologie des Geistes, da fängt er an mit dem Hier und Jetzt. Hier und Jetzt und polemisiert dann und sagt, ja, also jetzt ist ja eigentlich schon vorbei. Also und hier stehe ich gar nicht mehr, ne? Hier und Jetzt. Dagegen hat er polemisiert, dann hat Kierkegaard das aufgegriffen und auf dem Augenblick insistiert, er hat eine Zeitschrift draufgegeben, der Augenblick hieß die. Das sind alles Spiele der Vergangenheit, denke ich, denn wenn man so denkt, dann hat man einfach den Strom der Zeit und man hat den Augenblick. Und das ist, denke ich, keine sinnvolle Strategie, denn der Augenblick fällt nicht ganz allgemein in die Zeit, sondern er fällt eben in die Gegenwart. Und erst von der Gegenwart her gibt es Augenblicke, gibt es auch für mich dann Vergangenheit und Zukunft. Und dieses für mich kann man auch nicht wegmachen, weil Gegenwart immer meine Gegenwart ist. Und man kann diesen Präsentismus der Postmoderne nun wiederum zum Anlass einer Polemik gegen den Subjektivismus zu machen. Diese Polemiken gegen postmodernes Denken sind randvoll mit den Vorwürfen eben subjektive Beliebigkeit, postmoderne Beliebigkeit, subjektive Willkür und so weiter. Das Gespenst der Freiheit geht um. Aber solche weit verbreiteten Polemiken, ich denke, sie gehen daneben, denn zur Gegenwart, im Unterschied zum Augenblick, etwas präsentere Formation, denn in meiner Gegenwart bin ich ja immer zugleich Zeitgenosse mit anderen. Und es war der postmoderne Philosoph Immanuel Levinas, der die Gestalt, die heute in aller Munde ist, zum unverzichtbaren Begleiter des Denkens erhoben hat. Das ist der andere oder die andere. Diese Gestalt soll unser Denken begleiten. Es ist diese Gestalt immer da, es ist immer eine Differenz da. Und das hat Konsequenzen für die heute so beliebten Identitäten, also ich als ich, Deutschland den Deutschen oder wir im Namen der Menschheit. Dieses Denken in Identitäten, und zwar welche Identitäten auch immer, verletzt den anderen, so Levinas, verletzt den anderen, und zwar den anderen nicht als ein abstraktes Prinzip, sondern den gegenwärtig präsenten anderen, dem ich ins Antlitz schaue. Eine wichtige Formulierung bei Levinas, es ist das Antlitz des anderen, was mich herausreißt aus den Träumen der Identität. Vielleicht erinnern Sie sich noch an diese seinerzeitige Kampagne Du bist Deutschland. Ne? Wenn Sie das sich genau vor Augen führen, was da fehlt, einfach das Antlitz des anderen in dieser Vokabel. Wo ist denn das Gesicht desjenigen oder derjenigen, die zu mir sagt, du bist Deutschland? Der existiert in dieser ganzen Kampagne nicht. Ja, nun könnte die Frage natürlich kommen, wenn Gegenwart kein Augenblickspunkt ist und wenn sie als meine Gegenwart eine Zeitgenossenschaft begründet mit anderen, was ist überhaupt das Maß der Gegenwart? Und auch hier bringt es nicht viel, das Problem spekulativ hochzukochen. Ich würde immer sagen, Maß meiner Gegenwart ist meine Leiblichkeit und meine Lebenszeit. Zunächst zur Leiblichkeit. Mit dem postmodernen Denken seit den 60er Jahren ist eine weit ausholende Reflexion über den Körper, über den menschlichen Leib in Gang gekommen. Mein Körper, der andere Körper. Wenn man nochmal zurückschaut, für die Frage nach der Gesellschaft im 19. Jahrhundert spielte die Leiblichkeit in diesem Sinne kaum eine Rolle. Der Körper war entweder als Teil des Naturreichs unbedeutend, allenfalls Gegenstand der Medizin und der Wissenschaften, unbedeutend natürlich gegen die höheren Dimensionen geistiger Tätigkeiten, so dachte man, oder ökonomisch-soziologisch, der Körper war Sitz von Arbeitskraft, psychologisch Sitz von Interessen und Bedürfnissen, insbesondere natürlich im 19. Jahrhundert Hunger. Und über diese Bedürfnisse wurde dann hauptsächlich gesprochen. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, was wir im Sommersemester besprochen haben, in den Problematisierungen der ungeliebten Moderne, war der Körper, vielleicht erinnern Sie sich noch an Ernst Jünger, in Beziehung gesetzt zum Material. Produktionsmaterial, Destruktionsmaterial, in jedem Fall aber mit Weber gedacht rationalisierbares Material. Und Sie erinnern sich vielleicht noch an die Utopien einer Rationalisierung selbst des vegetativen Nervensystems bei Wilhelm Reich und Arnold Gehlen, an den Charakterpanzer, an den Vollzug der Organe, wie es sich gehört. All diese vergangenen Thematisierungen sind, um nicht missverstanden zu werden, sind natürlich heute auch immer noch da. Postmodernes Denken tilgt nichts Vergangenes. Das ist ein wichtiges Kriterium. Tilgt überhaupt nichts Vergangenes, sondern es gibt ein Supplement, einen Zusatz, eine Erweiterung. Diesen Gedanken werde ich immer wieder hervorheben und auch noch ausführlicher entwickeln. postmodernes Denken überwindet nichts. Es gibt einen Zusatz. Und das ist der entscheidende Unterschied zu den Modernitätskritiken der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, die die Moderne überwinden wollen, in irgendeiner Weise, oder beenden wollen, oder Schluss machen wollen mit der Moderne. Postmodernes Denken hat ein anderes Verhältnis zur Moderne. Es geht um einen Zusatz, um ein Supplement. Und wenn Sie das sich in sozialen Situationen vorstellen, wissen Sie, dass sobald einer oder eine hinzutritt, sich eben die Situation verändert. Die Situation verändert sich. Ja, Körper rückt ins Zentrum, das hatte ich schon gesagt. Körper in einer nicht übergehbaren Weise ist ja auch ein Symbol der Präsenz, der Anwesenheit. Und Klammer auf, dazu können Sie das nehmen, was in den Kulturwissenschaften derzeit ja heftigst ausgewalzt wird, nämlich diesen ganzen Hype um Performance, um Performativität, um Theatralisierung, um Dramatisierung. Das ist alles ein Kranz von Vorstellungen, der an dieser Idee der Gegenwart im Sinne einer Präsenz da ist. Also Maß meiner Zeitgenossenschaft, das sind Leiblichkeit und Lebenszeit. Meine Lebenszeit habe ich nach Lage der Generation mit Zeitgenossen gemeinsam. Und diese Zeitgenossenschaft ist auch gegeben und unübersteigbar, auch wenn ich mir angesichts einiger Zeitgenossen wünschen würde, dass dieser oder jener Tote, oder den ich nun schätze, nun mein Zeitgenosse wäre. Das geht nun leider nicht. Oder vielleicht ein künftiger Mensch, wie ich ihn mir realita erträume. Zeitgenossenschaft ist gegeben, aber das reicht nicht. Man muss das auch anerkennen und ins Bewusstsein heben. Gegenwart ist uns Zeitgenossen gegeben, aber wir müssen das gleichsam noch einmal doppelt zur Gegenwart machen, bewusst machen. Und darüber gibt es eben einen Streit. Es ist ein Streit, wie wir Zeitgenossen die uns gemeinsam gegebene Gegenwart denn definieren wollen. Und zwar definieren, in einem wörtlichen Sinne, wo liegen die Grenzen der Gegenwart. Wie ist unsere Gegenwart zu definieren? Ich denke, das ist eines der Hauptprobleme dieses ganzen Streits um Moderne und Postmoderne. Und in diesen Streit der Gegenwartsdefinition ziehen wir alles Mögliche hinein, Wissen über die Vergangenheit, Zukunftserwartungen. Aber, meine Damen und Herren, welche Grenzen wir auch ziehen nach rückwärts oder welche Zukunftserwartungen wir näher oder ferner als dann gegeben annehmen, immer streiten wir uns um die Definition der Gegenwart. Und ich denke, wir kommen in der ganzen postmoderne Diskussion ein gutes Stück weiter, wenn wir realisieren, dass das einer der Punkte ist. Streit um die Definition der Gegenwart. In diesem Bereich der Definition der Gegenwart gehört auch ein diagnostisches Kriterium, das mein Münchner Kollege Ulrich Beck eingeführt hat. Er unterscheidet nämlich zwischen einfacher Modernisierung und reflexiver Modernisierung. Einfacher Modernisierung und reflexiver Modernisierung. Kurz gesagt, die reflexive Modernisierung beschreibt eine bestimmte Situation, die gegeben ist, wenn Traditionen einmal schon durch Modernisierung verändert wurden und dann derselbe Prozess noch einmal erfolgt. Also die Modernisierung des bereits Modernisierten, das nennt er reflexive Modernisierung. Ich denke mal, dieser Terminus, der sich nicht so sehr durchgesetzt hat, ist der Versuch, eine Art diagnostische Parallelformulierung zu postmodern zu entwickeln, nicht? Modernisierung des bereits Modernisierten, postmodern. In meiner Optik ist das, was er da geschrieben hat, Anfang der 90er Jahre, ist sozusagen auch eine postmoderne Soziologie, aber wie das so in Deutschland ist, mit enormer sprachlicher Berührungsangst, hat er die Chose dann reflexive Modernisierung genannt. Inzwischen hat er leider aufgehört, weiter zu forschen und es gibt dann viel Redundanz in seinen Schriften. Aber das ist ein wirklich gutes Buch. Ja, zum nächsten Punkt. Postmoderne als Zeitabschnittsfrage. Es gibt eine ganze Reihe von Autoren, die den Terminus postmodern für einen Zeitabschnitt benutzen, und zwar sowohl bei postmoderne Kritikern und Verächtern wie bei Autoren, die diesen Terminus positiv besetzt haben und gern benutzen. Und ich habe schon darauf hingewiesen, dass ich zu denen gehöre, die den Terminus postmodern als Qualitätszeichen und nicht als Zeitabschnitt benutzen. Die Gründe sind einfach, wenn Sie im Moment nachdenken, kommen Sie selber drauf. Wollte man sagen, die Postmoderne sei ein bestimmter Zeitabschnitt, eine Phase, ja, so könnte man vielleicht heute sagen, dass die Phase schon vorbeigeht oder bald vorbei ist und dann kommt, ja, was kommt eigentlich nach der Postmoderne? Sie merken, das funktioniert nicht, außer man wartet auf das nächste Adjektiv. Vielleicht wie bei Unis in den 30er Jahren, die Ultramoderne. Vor ein paar Jahren wurde ein Komponist, den ich auch sehr schätze, Rainer Robert, als Komponist der Nachpostmoderne bezeichnet. Sie merken, das funktioniert auch nicht so richtig. Ne? Wenn man sagt, die Postmoderne sei eine Mode, etwas, was in einem Zeitabschnitt beherrschend ist, so müsste man nach der Lektüre etlicher Feuilletons heute sagen, die heiteren Tage sind vorüber, postmodern ist out, der Ernstdiskurs ist wieder in. Die Modebewegung verläuft nämlich nach solchem Muster von in and out. Und dann können wir aber bei beschleunigten Modezyklen abschätzen, wann Postmoderne wieder in ist. Das funktioniert alles auch nicht so richtig. Wenn man nun ganz groß denkt, also in großen Zeitabschnitten, in Epochen, dann könnte man zwei Aussagen machen. Entweder sagen, die Postmoderne kommt eigentlich nie, weil wir immer modern sein werden. Weil die Moderne nicht nur ein unvollendetes Projekt, wie Jürgen Habermas in seinem wichtigen Aufsatz das genannt hat, die Moderne ein unvollendetes Projekt, sondern weil es vielleicht ein unvollendbares Projekt ist, eine Unvollendbarkeit der Moderne. Andererseits, ebenso groß gedacht, könnte man sagen, wir fangen jetzt gerade mit der Postmoderne an. Sie ist erst seit gestern da. Oder vielleicht fängt sie morgen früh an. Wir sind in diesem Diskurs auf einem Scheitelpunkt zwischen Moderne und Postmoderne und müssen eigentlich nur noch die richtige Zäsur finden. Auch nicht sehr befriedigend. In diesem letzten Sinne als epochale Formation taucht der Terminus Postmoderne zuerst 1947 bei Arnold Toynbee auf, in dem Abridgment von Somerville. Da sieht das so aus: Es gibt Western 1, Dark Ages, Western 2, Middle Ages, Western 3, Modern, 1500 bis 1875, Western 4, Postmodern, seit 1875. Eine Zeitabschnittsdatierung, wie gesagt, von 47. Also danach waren meine Großeltern, ihre Urgroßeltern schon in der Postmoderne geboren. Sie wussten es halt nur noch nicht. Wichtig ist nun, durch Toynbee kommt dieser Terminus Postmodern seit 1947 in Umlauf und erfährt in dieser Zeit eine semantische Stärkung durch eine ähnlich klingende Wortbildung, denn 1947 ist Postwar, Nachkriegszeit. Bemerkenswert an diesen terminologischen Umstellungen nach dem Zweiten Weltkrieg ist eine Umbenennung noch von 1950. Das Institute of Modern Art in Boston wird umbenannt und erhält den Titel Institute of Contemporary Art. Da passiert etwas von Modern zu Contemporary. Dann, vielleicht kann man es so sagen, in den USA der Postwar-Zeit, was dann in Deutschland mit Nachkriegszeit übersetzt wurde, kursiert dieser Terminus Postmodern und wartet auf seine Gelegenheit. Und die Gelegenheit ist dann im Amerika der 60er Jahre, in den Jahren der Revolte gegeben, und zu nennen sind hier zwei Namen, Leslie Fiedler und Susan Sontag. Leslie Fiedlers Neue Mutanten von 1965 und Susan Sontags Aufsätze Notes on Camp, on Culture and the New Sensibility. Postmodern, das war der radikale Aufbruch in den 60er Jahren in den USA. Und in unser Fach, in die Soziologie, kommt der Terminus pünktlich genau 1968 in dem Buch Active Society von Etzioni. Da spricht er, und zwar in einem gegenwartsdiagnostischen Sinne, von postmoderner Gesellschaft. Ja, das ist inzwischen auch aufgearbeitet, das können Sie sehr gut finden. Fiedler haben Sie, der kommt gleich nochmal. Bei Millich in dieser Arbeit, Klaus Millich, die frühe postmoderne Geschichte eines europäisch-amerikanischen Kulturkonflikts. Da sind viele dieser Bezüge drin entwickelt. Das alles fand jenseits des Atlantik statt. Wann kommt der Terminus Postmoderne nach Deutschland? Ja, und in dieser Geschichte spielt nun, was Sie vermutlich nicht wissen, was vielleicht auch mal das Rektorat machen könnte, um Reklame für uns zu machen, in dieser Geschichte spielt die Albert-Ludwigs-Universität Freiburg nun eine ganz besondere Rolle, denn hier gab es ein Symposium für und wieder die zeitgenössische Literatur in Europa und Amerika am 29. und 30. Juni 1968. Sie merken, wir sind immer um diesem Fokus kreisen wir vorwärts, rückwärts. Da hält auf diesem Symposium hält Leslie Fiedler einen Vortrag. Der neue Mutant, das ist das Programm. Helene Leslie Fiedler und der Titel heißt Close the Gap, Cross the Border, the Case for Postmodernism. Das ist die Ankunft des Terminus in der Bundesrepublik. Dieser Vortrag wurde sehr berühmt und für das Schicksal der postmodernen Diskussion in der Bundesrepublik wäre es überhaupt interessant zu untersuchen, warum damals alle Versuche, die Debattenbeiträge um diesen Text, die dann in der Zeitschrift Christ und Welt, im Merkur und anderswo erschienen, alle Versuche, die zu edieren, gescheitert sind. Es gab damals starke Kräfte, in der Bundesrepublik eine postmoderne Debatte zu verhindern. Insbesondere war damals der Surkamp-Verlag mit seinen Bataillonen dagegen. Wie Sie sehen, Fiedlers großer Kontrahent bei dieser Diskussion im Juni 68 war Martin Walser, Ihnen bekannt, Martin Walser damals dabei, sich an der kommunistischen, an der DKP, an der Deutschen Kommunistischen Partei zu orientieren. Leslie Fiedlers Impuls war, den altradikalen Heroismus des modernen Intellektuellen und Dichter-Selbstbildes, also nach dem Modell von Thomas Mann oder auch Jean-Paul Sartre, diesen Gestalten, auseinanderzunehmen, indem er den ganzen antiautoritären Mutterwitz der Popularkultur als ein Ferment einführte, und zwar durchaus auch gegen den Marxismus, den er als eine konservative Macht einschätzte. Fiedler war, wie soll man sagen, für den Kulturbetrieb der Alt-BRD, geprägt durch die maßlos überschätzte Gruppe 47, die Sie in der Schule ja reichlich genossen haben. Es war einfach eine Zumutung. Die amerikanische Version von Cross the Border, Close the Gap erschien nämlich in dieser Aufmachung. So, da sehen Sie es besser. Und darunter schrieb er nicht Current Literary Criticism, also ich übersetze gleich, die gegenwärtige Literaturwissenschaft leidet schlimm an verderblicher Irrelevanz, die sich bald als fatal herausstellen wird, wenn sie es nicht fertigbringt, den Kopf aus ihrer Vergangenheit zu ziehen. Sie merken diesen präsentistischen Impuls, der da drin steht. Ach, wie recht hatte doch Fiedler mit seiner Prognose. Aber all das hätte man diesem Autor ja auch noch verzeihen können. Das wohl Schlimmste war, dass Fiedler, der postmoderne Literaturwissenschaftler, nicht unbedingt in wissenschaftlichen Organen publizierte, sondern in der Zeitschrift Playboy. Stellen Sie sich das mal vor, die Kollegen Sasse, Auernhammer, Frick von der Germanistik würden im Playboy schreiben. Cross the border, close the gap. Übrigens, nach diesem Besuch Fiedlers in Freiburg vor über 30 Jahren, in den 70er Jahren, hat es eine starke postmoderne Fraktion in Freiburg gegeben. Vor allem die jüngeren Norbert Bolz, der heute noch aktiv ist, auch Friedrich Kittler, haben damals auch zum Ruhm der Freiburger Universität mit beigetragen. Davon ist nun nichts mehr übrig, ist ja auch schon lange her. Wie hier und auch anderswo scheiterte die postmoderne Rezeption in den 70er Jahren in der Bundesrepublik an zwei Gegnern. Einmal am Kulturkonservativismus reaktionärer Prägung, für die der ganze Medienkram in der Literaturwissenschaft sowieso nicht zu suchen hatte, sekundiert, wie gesagt, von der Gruppe 47. Und die zweite Front, die postmoderne Diskussion scheiterte am orthodoxen dogmatischen Marxismus, der entschieden antiwestlich orientiert war und lieber die DDR und die Sowjetunion schönredete, wie der zeitweise Fellow Traveler Martin Walser. Ja, zurück zu unserem Faden Postmoderne als Zeitabschnittsfrage. Wie gesagt, das Adjektiv postmodern, das es schon länger vereinzelt gab, wird nach 1945 häufiger gebraucht als Parallelbildung zur Postform. So viel vielleicht zu den verschiedenen Weisen, postmodern als Zeitabschnitt zu fassen. Und es lohnt sich vielleicht hier auch noch einige ausführlichere Überlegungen anzuschließen. Eine ganze Reihe von Ihnen sind ja aus der Geschichtswissenschaft dabei hier, wo man sich ja doch mal die Frage vorlegen müsste, wozu teilt man eigentlich die Geschichte in Epochen, in Phasen, in Zeitalter, in Abschnitte ein? Denn es geht ja hier um Ordnungsfragen in der Zeit, um die Ordnung der Zeit, Abfolgefragen in Bezug auf die Vergangenheit. Unentbehrlich ist dafür natürlich eine Technologie, nämlich Zeitmessung. Das machen wir heute mit Jahreszahlen. Aber Jahreszahlen geben ja für sich überhaupt noch keine Epochen. Für Epochen braucht man irgendwelche inhaltlichen Vorstellungen von Abfolgen. Nicht? Und moderne als Zeitabschnittfrage und postmoderne als Zeitabschnittfrage beinhaltet natürlich dieses Problem. Was für inhaltliche Vorstellungen von Abfolgen sind dabei? Und wenn man sich nun mal alte Zeitalterlehren ansieht, so findet man die Anwendung der verschiedensten beobachtbaren oder logisch deduzierbaren Vorstellungskomplexe über Abfolgen. Also die Abfolge der Zeitalter, das wissen Sie, bei den Griechen erfolgt nach einer mythischen Reihe von Metallsorten. Goldenes Zeitalter, silbernes Zeitalter und so weiter. Im jüdisch-christlichen Bereich werden dann die sieben Tage der Schöpfung als Abfolge genommen. Sieben Zeitalter gibt es. Wenn es Dynastien gibt, so wird die Abfolge der Herrscherhäuser als Modell der Zeitalter genommen. Zeitalter Karls des Großen. Ne? Oder man orientiert sich am Jahreszeitenrhythmus. Frühling, Sommer, Herbst. Deutscher Herbst zum Beispiel. Oder an organischem Wachstum der Pflanzen. Knospe, Blüte der hellenischen Klassik, nicht? Frucht. Nicht? Knospe, Blüte, Frucht. Verwelken. Dekadenz. Oder man orientiert sich an der Abfolge der Lebensalter. Kindheit, Jugend, Reife und Vergreisung. Wenn Sie mal genau nachgucken, es gibt kaum eine beobachtbare oder deduzierbare Abfolge, die nicht für eine Epochengliederung, für eine Epochenlehre benutzt wurde. Und aus diesen alten Zeitalterlehren hat sich nun in einem hier jetzt gar nicht weiter auszuführenden Prozess für die europäische Geschichte die Dreiteilung Altertum, Mittelalter, Neuzeit durchgesetzt. Und das ist auch datierbar dann, das wissen Sie, Altertum, das sind die Mittelmeerkulturen wie zum Beispiel Griechen und Römer, die vorderasiatischen Staaten, Ägypten dazu. Mittelalter, das ist die Zeit nach dem Zerfall des römischen Weltreichs, vielleicht bis Ende des 15., 16. Jahrhunderts. Einen sagen 15 fängt die Neuzeit an, Kollegin Stutt meint, vielleicht war es auch erst 1600. Und dann ist die Neuzeit. Und in diesen Abteilungen studieren sie ja auch bis heute und die ganzen Studienpläne, das ist ja alles daraufhin abgestellt. Diese Einteilung ist alt. So dachte schon Christophorus Cellarius 1685, Historia Universalis, da sagt er, man soll einteilen in Antiquam et Medii Evi ac Novam. Altertum, Mittelalter, Neuzeit. Wir leben eben in der Epoche der Neuzeit, jedenfalls in Deutschland leben wir in der Epoche der Neuzeit, in Frankreich ist es etwas anders, da leben wir seit 15 oder 1600 in l'état moderne, in der Moderne. Das ist ein wichtiger Unterschied zur ganzen modernen Diskussion. Die Moderne fängt in Frankreich gleich nach dem Mittelalter. Bei uns kommt die Neuzeit. Also Neuzeit jetzt. Nach Johann Heinrich Zedlers Lexikon 1732 bis 50 reicht diese Neuzeit, wie er schreibt, ich zitiere, von der Reformation Luthers bis auf unsere und noch folgende Zeiten, die bis zum Weltenende kommen werden. Und meine Damen, Sie merken schon, bei der Epochenfrage für die Moderne, wir müssen uns irgendwas einfallen lassen an dieser Stelle. Ein Vorschlag war nun sensationell, der hat auch Schule gemacht. Johann Georg Büsch heißt der Mann, den Namen müssen Sie jetzt nicht merken, es geht nur um die Denkformen hier. Der schlug vor, zu unterscheiden, ich zitiere, die alte, die mittlere und die neue bis an unsere Zeiten, in welcher Periode wir noch die neueste unterscheiden können, welches die Zeit des letzten Menschenalters oder dieses Jahrhunderts begreifen möchte. Zitat Ende. Also Altertum, Mittelalter, Neuzeit, neueste Zeit. Das ist doch die Lösung. Der Vorschlag stammt aus dem Jahre 1775. Vor der Französischen Revolution fängt also schon die neueste Zeit an, die nun schon 220 Jahre alt ist. Ja, meine Damen und Herren, sowohl Neuzeit wie Moderne sind ja schwer handhabbare Epochenbegriffe. Denn ist einmal eine bestimmte Zeit, die Neuzeit oder die Moderne, dann haben es die nachfolgenden Zeiten schwer, wenn sie sich irgendwie anders definieren wollen. Das ist das Problem. Und dasselbe Problem gilt auch dann, wenn wir Postmoderne als einen Zeitabschnitt nehmen. Sie können sich um die Auslegung des Epochenbegriffs streiten oder sich mit recht komischen Formulierungen behelfen, wenn Sie da rauskommen wollen. Also zum Beispiel die neueste Neuzeit. Und dann wird die Neuzeit, das wissen Sie auch, jetzt nochmal geteilt, nicht? Frühe Neuzeit, Mittelneuzeit, Spätneuzeit. Oder für die Moderne. Frühmoderne, Hochmoderne, Ulrich Herbert Freiburg, neuer Terminus, Hochmoderne um 1900, Spätmoderne. Oder nachneuzeitlich, postmodern. Sie merken, das ist ein Schlamassel, aus dem wir nicht herauskommen. Deshalb meine Konsequenz in den Fesseln einer Epochenbezeichnung bringt der Terminus Postmoderne überhaupt nicht viel Neues. Wenn man nun die Epochennamenfrage, wie man das benennt, nun mal ganz beiseite schiebt, so kann man sich eigentlich relativ schnell einigen. Man wird sich einigen, dass es irgendwo Einschnitte gibt in der Geschichte. Oder Sachen, wo der Faden reißt, wenn man so will. Kein Zweifel, Genese und Ausbreitung der antiken Mittelmeerkulturen, das gehört sinnvollerweise zusammen. Die Spaltung des Mittelmeerraums in christliche und islamische Kulturen, das ist ein Einschnitt. Wobei die Byzantinisten uns natürlich sagen würden, die Antike hört eigentlich erst um 1500 auf, die lebt nämlich in Byzanz noch lange, lange weiter. Aber diese Spaltung des Mittelmeerraums ist schon ein Einschnitt, der für sich genommen auch sinnvoll ist. Ebenso sinnvoll ist es, die Entwicklung der kontinentalen und der angelsächsischen Stammeskulturen im postantiken Szenario zum feudalen Mittelalter das irgendwie zusammenzusehen, macht ja auch Sinn. Und selbstverständlich passiert um 1900 oder im 16. Jahrhundert natürlich sehr viel. Glaubensspaltung in Europa, Entdeckung neuer Welten, Amerika. Diese Einschnitte sind unstrittig. Auch wenn man sich einigen können, dass mit der Französischen Revolution eine Problemlage in Europa gegeben ist, die so vorher nicht gegeben war. Kurz gesagt, von den Ereignissen her lassen sich schon sinnvolle Zäsuren setzen. Jetzt kommt aber das Problem. Je näher man freilich an die Gegenwart rückt, umso umstrittener wird die Bestimmung von Einschnitten. Der Konsens ist relativ groß, wenn die Sachen weiter zurück sind und wenn sie in die Ur- und Frühgeschichte gehen, da herrscht großer Konsens. Es sei denn, man findet einen neuen Knochen, da muss man natürlich wieder alles umorganisieren. Je näher man freilich an die Gegenwart rückt, umso umstrittener wird diese Bestimmung. Warum? Nun, ich denke, das hat etwas mit der Differenz der Generationslagen zu tun. Wenn Sie die je gegebene Zeitgenossenschaft als ein Maß nehmen, davon war ich ja ausgegangen, so kommen Sie grob gerechnet im Durchschnitt auf eine Spannweite von ja, 3 Generationen vielleicht. Das sind grob gerechnet 3 mal 25 Jahre, so ungefähr, 75 Jahre. Ja, meine Hypothese wäre, dass für die Abgrenzung der Gegenwart von der letztvergangenen Epoche jeweils die letzten 75 Jahre immer hochstrittig sind. Also da ist das Problem. Da werden die Zeitgenossen unsicher. Wann ist das noch unsere Gegenwart oder ist das schon Vergangenheit? Das sind die letzten 75 Jahre. Das können Sie auch methodisch anwenden, wenn Sie sich einen bestimmten Zeitpunkt in der Geschichte rausnehmen, was weiß ich, 1800, dann werden Sie merken, die Zeitstrukturen, die strittig sind, das sind die 75 Jahre davor. Oder Sie können das können Sie methodisch anwenden, weil das Prinzip der Zeitgenossenschaft ist, die nicht wissen, wie sie die Gegenwart definieren. Denn in diesem Zeitabschnitt, den letzten 75 Jahren, gibt es zumeist die Hauptarbeit dessen, was man so allgemein Vergangenheitsbewältigung nennt. Die Frage ist, was von den letzten 75 Jahren gehört zur Vergangenheit und was von den letzten 75 Jahren gehört zur Gegenwart? Also für die Moderne als Epochenfrage, wenn wir sie uns heute stellen, haben wir gleichsam implizit immer 2 Bezugspunkte zu berücksichtigen. Einmal diesen alten neuzeitlichen Bezugspunkt, 16. Jahrhundert oder um 1500, wie Sie das wollen, oder Le Temps Moderne in Frankreich. Diesen Bezugspunkt im Verhältnis, da setzen wir uns zur Moderne ins Verhältnis, und den Bezugspunkt der letzten 75 Jahre. Es sind diese beiden Zeitpunkte, die immer wieder ins Spiel gebracht werden im Streit um die Abgrenzung der Gegenwart. Und wohin Sie schauen in der Modernitätsdiskussion heute, diese beiden Bezugspunkte werden unter den verschiedensten Titeln gehandelt. Einmal der neuzeitliche Bezugspunkt, das ist die Frage nach der langwierigen Genese der bürgerlichen Gesellschaft, nach der langwierigen Entstehung des Kapitalismus, nach der langwierigen Entstehung der modernen neuzeitlichen Rationalität, das Schicksal der bürgerlichen Gesellschaft, ihre Transformation, ihre Steigerung, ihr Zerfall, ihre Dekadenz, wie auch immer. Das ist der große Bogen, der einmal gespannt wird. Ich nenne das neuzeitlicher Bezugspunkt. Und der Bezugspunkt der letzten 75 Jahre. Das heißt, die Frage, rechnen Sie zurück, was ist noch für unsere Gegenwart relevant und was können wir verabschieden? Was ist sozusagen Vergangenheit? Was gehört noch dazu? Und da merken Sie, die öffentliche Diskussion kreist sozusagen um die Abgrenzung dieser Bereiche. Was gehört noch zur Gegenwart? Was können wir verabschieden? Was können wir auf uns ruhen lassen? Etc. Das können Sie für die deutsche Geschichte nehmen, für die französische, für die englische, weil das Problem der Zeitgenossenschaft ein anthropologisches Phänomen ist. Ja, meine Damen und Herren, damit mache ich Schluss für heute. Nächste Woche geht es weiter. Und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja, das ist ein Kühlschrank. Ja, oder lassen Sie mir einen erzählen.
Ich nehme mir nochmal. Ja, nochmal. Ich nehme mir mal. Heute Morgen 6 Uhr.